Auf Distanz. Podcast über Astronomie und Raumfahrt.
Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 130, erschienen am 27. Dezember 2025. Hier im Podcast habe ich immer wieder von Tagen der offenen Tür berichtet. Meist war das der Open Day beim ESTEC in den Niederlanden, dieses Jahr gab es dazu aber auch noch einen offenen Tag beim ESOC. Am 12. September 2025 besuchte ich das Europäische Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt und schaute mich um. In dieser Episode gibt es Interviews und Aufnahmen zum ESOC, zum Hauptkontrollraum, zur Rosetta-Mission, zu Engineering Models, zum Bodenstationsnetzwerk ESTRAC, zum ESERO und zum Navigation Support Office. Zum Schluss gibt es wie immer einen kurzen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt euch Lars Naber.
Titelthema:
Das Europäische Raumflugkontrollzentrum ESOC in Darmstadt ist hier im Podcast immer wieder präsent. Bei vielen Missionen bin ich dort zu Gast und führe Interviews, oft bei Startveranstaltungen für Raumsonden und Satelliten. Am 12. September 2025 war ich wieder dort zu Gast, dieses Mal mit vielen, vielen anderen Menschen, die sich für Raumfahrt begeistern. Die ESA hat dafür einiges an Programm geboten. Neben vielen Infoständen gab es Rundgänge über das Gelände und zu den Kontrollräumen. Im ersten Interview geht es um den Tag der offenen Tür und darüber, was das ESOC eigentlich ist. Dafür fand ich einen Gesprächspartner, der hier im Podcast bei Startveranstaltungen schon mehrfach zu hören war.
Ja, hallo zusammen und hallo Lars. Vielen Dank, dass ich wieder reden darf. Mein Name ist Simon Blum. Ich bin Leiter des Missionsbetriebs und stellvertretender Standortleiter hier am ESOC in Darmstadt.
Ja, ESOC ist das Stichwort des heutigen Tages. Hier ist heute ein Tag der offenen Tür. Den gibt's hier am ESOC nicht ganz so häufig. Was ist der Anlass dieses Mal?
Ja, den gab's in der Vergangenheit schon sehr häufig. Wir haben ihn in der Corona-Zeit ein bisschen aus den Augen verloren und sind jetzt extrem glücklich und froh, dass wir ihn wieder belebt haben und wollen ihn auch in Zukunft wieder regelmäßig abhalten. Wir haben jetzt erstmal wieder einen gemacht, damit wir wieder ein Gefühl dafür kriegen. Dann werden wir sehen, ob wir es nächstes Jahr wieder machen oder vielleicht auf zweijährlich gehen. Aber ich denke mal, alle zwei Jahre wird es mindestens werden. Das wird auf jeden Fall, merken wir es jetzt schon an der Response, weil wir sind überlaufen worden von Anfragen. Wir hätten noch viel mehr Leute gerne hier empfangen und ich denke, das wird unser Zeichen sein.
Aufhänger dieses Mal für den Tag der offenen Tür ist ein besonderes Ereignis, ein Jubiläum, kann man sagen.
Ja, genau. ESA ist 50 Jahre geworden und das wollen wir feiern und dafür wollten wir auch die Türen öffnen und einfach nochmal zeigen, dass es hier in den letzten 50 Jahren passiert. Wobei man natürlich auch sagen darf, das ist 50 Jahre ESA. Wir selber hier in Darmstadt sind schon im 58. Jahr. ESOC hatte als Standort schon die 50-Jahr-Feier vor einigen Jahren. Aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich ein integraler Teil der ESA, deshalb feiern wir mit.
Was war denn vor 58 Jahren los, wenn es eher losging als mit der ESA? Also womit hat das ESOC begonnen?
ESOC als Standort ist zuerst als Datenzentrum der ESRO gegründet worden und ist deshalb 8 Jahre älter als die ESA. Die ESA ist aus dem Zusammenschluss der ESRO und der ELDO erst entstanden. Die feiert dieses Jahr 50 Jahre. Wir haben vor 8 Jahren schon 50 Jahre Standort gefeiert.
Hier kann man heute einen Rundgang machen und bekommt alle möglichen Einblicke dahin, was sie am ESOC alle macht. Viele Dinge hat man hier im Podcast auch schon mal hören können, aber kannst du noch mal einen kurzen Überblick geben, was hier am ESOC alles passiert?
Ja gut, ESOC vornehmlich ist da, um Satelliten zu fliegen. Hier ist die Piloten-Kaderschmiede, wenn ich mal so sagen darf, für alle Weltraumpiloten, die wir benötigen, um zu anderen Planeten zu fliegen. Gleichzeitig haben wir natürlich viele andere Bereiche, die dieses Thema unterstützt. Und wir haben jetzt heute hier am Standort auch viele, sagen wir mal, weitere raumfahrtaffine Darstellungen aufgebaut, um einfach die Begeisterung allgemein auch für die Raumfahrt hier in Deutschland zu verstärken.
Was zeigt ihr hier heute?
Wir zeigen zuerst natürlich unsere Räume, in denen wir arbeiten, die faszinierend genug sind. Und dann haben wir noch solche Besonderheiten wie, wir haben Mini-Mars-Rover, die man steuern kann. Wir haben den Space-Bus hier, wo man in Virtual Reality um die ISS fliegen kann. Und wir haben Astronauten hier, mit denen man sprechen und sich ablichten kann. Und verschiedene andere Attraktionen.
Rolf Denzing war heute schon auf der Bühne und hat gesagt, hier werden in der nahen Zukunft noch einige Dinge passieren. Was habt ihr vor?
Wir haben jetzt schon einen festen Plan, dass wir hier in den Standort um ungefähr 60 Millionen wieder investieren werden. 52 davon sind schon fest eingeplant und wir werden ein ganz neues Kontrollzentrum bauen. Die Gebäude aus den 60er Jahren sind in die Jahre gekommen und die werden wir durch ein hochmodernes, sehr repräsentatives und schick anzusehendes Gebäude ersetzen.
Also der Master Control Room, den ich zum Beispiel kenne, wo ich heute auch nochmal drin war, den man aus den Medien auch immer kennt, da wird es einen neuen geben?
Ganz genau, das ist der Plan. Der soll wirklich ersetzt werden. Das gesamte Gebäude soll, also Gebäude E, D und F sollen abgerissen werden und durch ein neues Gebäude ersetzt werden. Du kannst, Lars, auf der Webseite kannst du schon Bilder finden, wie das aussieht. Das sieht toll aus, wirklich shiny, mit einem super Kontrollraum. Ja, wir freuen uns drauf.
Wann soll es soweit sein?
Wenn alles gut geht, Ende 27, Anfang 28.
Ach, das ist ja gar nicht mehr so weit hin für das Vorhaben.
Ja, wir haben den Bauantrag, ist genehmigt. Wir haben schon alle Papiere beisammen. Wir sind jetzt gerade in den letzten Zügen, die Ausschreibungen für die Bauherren zu machen. Und dann kann es losgehen.
Da drücke ich ganz fest die Daumen und wünsche für den Tag heute noch ganz viel Spaß. Ich weiß, du hast noch viel Programm heute. Du bist heute auch noch auf der Bühne, ne?
Ja, ich hatte schon meinen ersten Teil, aber darf nachher noch mal kurz. Aber es macht super Spaß, weil es ist so fantastisch, hier in die begeisterten Gesichter zu sehen. Alle Leute gehen mit großen Augen über die Gänge und gucken sich an, was wir so machen. Und das macht einen auch ein bisschen stolz, ehrlich gesagt.
Kann ich mir vorstellen. Viel Spaß dabei. Danke für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, Lars.
Wegen des großen Andrangs wurden die Rundgänge in einzelnen Gruppen durchgeführt. Ich selbst war als Medienvertreter vor Ort und nahm an einem Extra-Rundgang vorher teil. ESA-Astronaut Thomas Reiter führte uns zu verschiedenen Stationen und gab jeweils einen allgemeinen Überblick. Für Interviews war dabei keine Gelegenheit, ich hatte aber bei einigen Stationen die Aufnahme laufen lassen. Die Aufnahmesituation war nicht ideal, deswegen ist die Audioqualität nicht besonders gut. Ich habe sie so gut aufbereitet, wie es mir möglich war. Hier hört ihr nun Thomas Reiters Erläuterungen zum Hauptkontrollraum.
In diesem Kontrollraum, Main Control Room, werden besonders kritische Operationsphasen. Was ist besonders kritisch? Der Moment, in dem sich ein Satellit, nachdem er gestartet ist, von der Trägerrakete entfernt. Weil da müssen dann einige Dinge passieren, beispielsweise die Solarpaneele müssen sich entfalten, damit der Strom hat. Ja, da sind natürlich Batterien drin und die Batterien versorgen die Systeme für eine begrenzte Zeit und dann muss eben möglichst schnell für Energienachschub gesorgt werden. Also können Sie sich vorstellen, das Entfalten der Solarpaneele ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt nach dem Start. Dann müssen die ganzen Bordsysteme des Satelliten durchgecheckt werden. Dann müssen die Nutzlasten in Betrieb genommen werden, weil Satelliten haben ja keinen Selbstzweck, sondern die haben Nutzlasten, Erdbeobachtungssysteme, wissenschaftliche Instrumente aller Art. Und dann werden die ausgetestet und dann in den Routinebetrieb übergeben. Und dann geht das in diese anderen Kontrollräume. Und von hier machen wir halt dann auch so kritische Operationen wie beispielsweise die Landung auf dem Kometen, also als Rosetta auf dem Churyumov-Gerasimenko angekommen ist, beziehungsweise der Philae-Lander dort niedergegangen ist. Das sind solche kritischen Operationen, die von hier gemacht werden. Sie sehen hier eine ganze Menge Bildschirme mit Abkürzungen teilweise. Hier sitzen dann Ingenieurinnen, Ingenieure, die für diese Bordsysteme zuständig sind. Hier auf der von Ihnen aus gesehen rechten Seite sitzt der Flugdirektor. Das ist also gewissermaßen der Captain Kirk. Ja, das ist die Brücke. Der kontrolliert hier dieses ganze Team. Und alles, was hier an kritischen Operationen abläuft, das wird von dem Flugdirektor natürlich überwacht und auch freigegeben. Also da kann jetzt nicht einer hergehen und sagen, ach, ich sende jetzt mal gerade ein Kommando an den Satelliten. Das muss alles koordiniert werden. Da sind also Leute für die Kommunikation mit dem Satelliten da, für die Lagekontrolle des Satelliten, die Stromversorgung, die Orientierung, also Navigation und so weiter und dann auch für die Nutzlasten an Bord. All diese Funktionen sind hier und die haben dann ihre Bildschirme für die jeweiligen Systeme, die dann die jeweiligen Telemetriedaten anzeigen. Diese Telemetriedaten können natürlich nur dann angezeigt werden, wenn so ein Satellit auch Verbindung mit einer Bodenstation hat. Das heißt, Wir haben auf der ganzen Erde verteilt solche Antennen, wie Sie hier sehen. Diese großen 35-Meter-Antennen sind für die interplanetaren Missionen, die also in den Tiefen des Weltraums unterwegs sind. Wir haben kleinere 15-Meter-Antennen, die wir für die Erdbeobachtungssatelliten nutzen. Die sind eben nicht weit weg. Die sind so zwischen 600, 800 bis 1200 Kilometer. Da braucht man nicht so riesige Antennen. Und nur damit Sie mal eine Vorstellung haben, wie empfindlich so eine Antenne ist. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie auf der Marsoberfläche, ja, unser nächster Planet, eine 10-Watt-Lampe anschalten. Das, was an Licht hier ankommt, das ist die Empfindlichkeit, die diese Antennen haben, um das zu messen. Ja. Nur deshalb können wir über so unglaubliche Entfernung von zig Millionen Kilometern mit diesen Satelliten auch kommunizieren. Und wie gesagt, wenn der kritische Tiefe dann abgeschlossen ist, dann geht es in diese kleineren Kontrollräume. Und hier werden übrigens auch die Simulationen durchgeführt, bevor die Satelliten starten. Ja, das ist wie in der Fliegerei. Die Piloten, die müssen natürlich, bevor sie das erste Mal mit Passagieren losfliegen, ja auch sich gegen alle möglichen Notsituationen vorbereiten. Ja, das machen sie in einem Simulator und genau das wird auch hier gemacht. Da sitzt die Crew so, wie sie dann auch nachher für den Satelliten vorgesehen ist. Und dann werden hier Notsituationen durchgeführt. Geht es darum, dass das erste Mal erkannt wird, ja, dass man dann sich abspricht, die richtigen Gegenmaßnahmen trifft und auf alle Fälle den Satelliten verliert.
Thomas Reiter erwähnte die Rosetta-Mission als ein Beispiel für eine Mission mit kritischen Manövern, die aus dem Hauptkontrollraum gesteuert wurden. Rosetta ist eine Mission mit großer Bedeutung für die ESA. Darum kann man in einem eigens errichteten Pavillon das Engineering Model der Rosetta-Mission betrachten. Mit dabei ist auch ein Modell des Kometenländers Philae. Ich kam hier später am Tag vorbei und traf hier eine der Personen, die bei der Mission im Hauptkontrollraum mit dabei war.
Ich heiße Armelle Hubot. Ich arbeite hier in der ESOC schon seit 20 Jahren und über eineinhalb meiner Karriere hier in der ESOC war mit der Mission Rosetta.
Ja, und vor dem Engineering Model von Rosetta stehen wir hier. Das hat ja auf dem Gelände noch einen schönen Platz gefunden. Was war deine Rolle bei Rosetta?
Also ich bin kurz vor der Start im Team gekommen. Das heißt, am Anfang habe ich eigentlich gelernt und beobachtet. Aber dann über die Jahre habe ich mal praktisch alle Instrumente übernommen. Das heißt, die Kommunikation mit den wissenschaftlichen Teams und die Kommandosvorbereitung über die Instrumente. Dann noch dazu die Kommunikationssystem, das sehr wichtig ist, um mit der Erde zu kommunizieren. Und dann noch dazu am Ende die Automatisierung von unserer Bodensegment.
Ich habe vor ein paar Wochen hier am ESOC gehört, dass Rosetta mit der Einführung einen riesen Aufwand bedeutete, weil es viele Strukturen für ein Bodensegment und so noch gar nicht gab. Was hat Rosetta bedeutet für die ESA, als das begann?
Ja, also Rosetta war praktisch unsere erste interplanetare Mission. Also es gab die Giotto noch davor, aber Rosetta war die erste Langzeitmission. Und an der Zeit gab es zum Beispiel keine Bodenstationen von der ESA, die groß genug waren, um mit Satelliten zu kommunizieren, die hunderttausende Millionen von Kilometern weit von der Erde sind. Und auch unsere Kontrollsysteme waren nicht dafür gemacht. Zum Beispiel, wenn ein Satellit so weit weg ist wie Rosetta, das Signal von der Sonde braucht mehrere Minuten, also in der Fall von Rosetta bis 45 Minuten, um zu uns zu kommen. Das heißt, wenn wir zu der Sonde sagen, zum Beispiel jetzt rechts abbiegen, braucht er es 2x45 Minuten, bis wir das beobachten. Und all das müssen wir an der Zeit noch entwickeln.
Das war also damals alles neu. Gibt es denn Dinge von Rosetta, die bis heute noch irgendwo so durchstrahlen, wo ihr sagt, das, was wir von Rosetta gelernt haben aus dieser Mission, nutzen wir noch heute die Erkenntnisse?
Also mit der Hera-Mission, die jetzt um einen kleinen Asteroid fliegt, benutzen wir sehr, sehr viel von Rosetta, weil alle diese Flugmanöver, die um kleine Körper sind sehr speziell, weil die Anziehungskraft ist sehr gering. Und das haben wir alles mit Rosetta gelernt zum Beispiel.
Was machst du heute, wenn ich fragen darf?
Also heute kümmere ich mich um Weltraumteleskop. Also ich bin jetzt auf der Pluto-Mission. Es muss Sterne beobachten, die ähnlich an die Sonne sind, um Planeten da zu finden, also mögliche Erdzwillinge zu finden.
Ich glaube, Pluto ist gerade beim ESTEC angekommen zum Testen.
Das stimmt. Und was eigentlich sehr selten ist, es ist dort auf ein Boot gegangen. Also den ganzen Rhein entlang praktisch. Also das finde ich richtig super, weil also dieser Satellit ist ein paar Kilometer auf der Straße gefahren, dann auf ein Boot gesegelt, um dann im Weltraum zu starten und zu fliegen. Also es hat richtig, es wird alles gemacht haben, ja.
Warum hat man sich dafür das Boot entschieden?
Das ist eine gute Frage. Ich kann mich vorstellen, dass es irgendwie sicher ist, weil ein Boot ist relativ stabil und auch der Satellit ist ziemlich groß. Das heißt, wenn man auf die Straße fährt, sind die Brücke weit genug, hoch genug, die Kreisel auch. Also das ist immer ein großer Aufwand. Und ich denke, mit der Fluss ist es einfach einfacher.
Da wünsche ich mit der Mission genauso viel Erfolg, wie ihr es mit Rosetta auch hattet. Vielen Dank für die Zeit und einen schönen Tag.
Sehr gerne, einen schönen Tag noch.
Wie erwähnt, nahm ich das Gespräch mit Armelle Hubot vor einem Pavillon auf, in dem das Engineering Model von Rosetta ausgestellt wird. Als das noch gebraucht wurde, war es in einem Gebäude untergebracht, man konnte es aber von außen sehen. Genau an der Stelle nutzte die ESA die Gelegenheit, mehrere andere Engineering Models zu zeigen. Ich suchte mir eines davon aus und konnte auch hier ein Gespräch aufzeichnen. Es folgt das Interview auf Englisch, danach gibt es eine deutsche Zusammenfassung. Zum Navigieren gibt es Kapitelmarken.
I am Homer Papadatos Vasilakis. Good luck saying that. I'm an engineer here in ESOC. I work for Biomass, but we're standing outside the Euclid engineering model right now.
If I look through the window in the room with the engineering model, it looks a bit messy, but it's not a mess. Everything makes sense. But what's an engineering model?
So an engineering model is a one-to-one copy of all the electronics on a satellite, as well as a few structural components. We leave outside some things that would not make sense, like the lenses or the wrapping that would not change something. But every connection, every cable, every electronics board is replicated, is connected in the exact same way, so that we can then test commands before we send them to the spacecraft, before we do anything that's even a little bit dangerous. And so we are sure that what we send is going to be safe.
You said even every connection, even if you wouldn't need it here on the tables. So this is really to get an one-to-one representation of the flying model.
Yes, 100%. You need everything because sometimes they interact in ways that you might not expect. It's not very common, but if you can have that, why not have that? So,
obviously, it does not look like a space probe. When I look at it now, I see a lot of boards. I see many, many cables. I see devices, modules, and these are on tables which can be, maybe moved a bit even. Are there differences you need to take care about between the engineering model and the flying model?
Some things need to be taken into account. There are some things you cannot simulate. For example, star trackers, you would feed just data from a computer because you cannot see the stars. Also, reaction wheels, often there is one reaction wheel to be representative. But in general, it should not affect anything. You understand very well the dynamics. There are tests that are done during commissioning. And so you're only concerned about the computer and how that one behaves, and the electronics, of course, on board.
Can you simulate thermal conditions in any way?
It is very uncommon, but you could technically take a hairdryer and warm up the sensors, and they would react the exact correct way.
Is there a need sometimes for this?
It's extremely uncommon. I would not expect that.
Thank you very much for your time. Have a nice day.
You too. Have a lot of fun.
Es folgt nun die deutsche Zusammenfassung zum Engineering Model. Homer Papadatos Vasilakis arbeitet beim ESOC als Ingenieur. Eigentlich arbeitet er am Biomass-Projekt, präsentierte beim Tag der offenen Tür aber das Engineering Model der Euclid-Mission. Durch das Fenster konnte ich das Modell sehen. Das sah nun eher chaotisch und wenig wie eine Raumsonde aus. Viele Komponenten waren auf Tischen aufgebaut, verbunden mit einer großen Menge von Leitungen. Das ist aber genauso gedacht. Das Engineering Model enthält alle Komponenten der echten Raumsonde. Alles an Elektronik, Verbindungen und Kabeln ist genauso eingebaut. Einige Komponenten wurden aber weggelassen. Linsen oder die Außenverkleidung zum Beispiel. Die spielen für diesen Zweck keine Rolle. Alles andere ist aber vorhanden, auch wenn man es nicht auf der Erde braucht. Am Engineering Model testet man Kommandos, bevor man sie zum Flugmodell ins All schickt. So stellt man sicher, dass man keine Kommandos schickt, die irgendeinen Schaden anrichten können oder das Raumfahrzeug in einen Zustand bringen, der Probleme machen könnte. Um das sicherzustellen, ist das Engineering Model ein genaues Replikat der Technik im Flugmodell. Das hat natürlich Grenzen. Das Raumfahrzeug im All kann mit einem Star-Tracker seine Ausrichtung bestimmen. Das funktioniert in dem Raum beim ESOC natürlich nicht einfach so. Hier werden dem Engineering Model dann simulierte Daten geliefert. Auch die Reaktionsräder verhalten sich nicht genauso wie im All und schließlich lassen sich auch die thermischen Bedingungen des Weltalls nicht einfach so simulieren. Ein Überschuss an Wärme kann man mit einem Föhn simulieren, aber das ist sehr ungewöhnlich. So viel zum Interview mit Homer Papadatos Vasilakis. Ein paar Schritte weiter war eine recht unscheinbare Station aufgebaut. Vor einem Fenster stand ein ESOC-Mitarbeiter mit einem Bildschirm und einem Tisch. Auch hier hört ihr den englischen Originalton und danach eine deutsche Zusammenfassung. Natürlich gibt es auch hier wieder Kapitelmarken.
My name is Iban and I'm working in the Navigation Support Office for mostly navigation products. So the Navigation Support Office is basically in supervision of the precise orbit determination for multi-GNSS products. So we have what we normally know as GPS, which is the American version of GNSS. So for the global navigation satellite systems, but we also have our own in Europe, which is Galileo. And then we have from some other countries, which are GLONASS, BaiDAO and QSATSS. And what we do is combine all of these into a multi-GNSS solution that we then relay and are able to enhance the solution of not just one constellation of satellites, this group of satellites, but creating one massive one, which is more than 130 satellites. And among that, some of the two main projects that we're now working on is Genesis, which will be hopefully launched in 2028, where we will try to combine these Genesis observations with other types of observations in order to improve the International Terrestrial Reference Frame. In that, we will have satellite laser ranging, so throwing these lasers again, in addition to the GNSS satellites and signals. Then we have BLBI, which stands for Very Long Baseline Interferometry, which would be what helps us know how we are rotating the Earth, because all the other methodologies are within the Earth or moving at the same speed. So we cannot really be able to know how much the speed is changing, which is something that we would not think like the speed is normally changing on the Earth. We could consider it's always constant, but we see that depending on how the influx of the lava inside and other things that could happen on the crust, there's sometimes going faster or slower, and we need to know this better in order to know our precise navigation position. And then the last one would be DORIS, which is based on the Doppler, and this Genesis mission would be the first to combine the four types of measurements into one, so to be able to get the benefits of all of them, but tackling the drawbacks. And then the next step that we have is we're going to the moon. So we want to do the navigation in the same way, but going to the moon. And for that, next year in 2028, we will be launching the first satellite that we can have, which is here. It's Lunar Pathfinder. And if all goes well, the idea is to create a small constellation of satellites, which would be expanding and testing on that, in order to have the same idea that we have on Earth with a really smaller one that would allow us for rovers and other robots that are roaming on the lunar surface to move around knowing their precision within some meters. And at the end, in the same way as we have in the Navigation Support Office, we have a set of ground stations all over the Earth that we are controlling in order to get the data from the satellites and improve it, along with the IGS network, where we get up to 200 stations on our daily processings. And the idea would be to have a similar thing on the Earth, on the moon, where we would have the Nova Moon, which would be kind of this station on the moon that would help us begin the testing and so on to improve and to test the clocks and everything, because as you might see, the clocks on the moon and on the Earth work differently due to gravitational effects, and the speed in which time goes in the Earth and the Moon is different, and we have to take into account all of these things in order to be able to precisely know our position and to be able to get the best results we can have.
How many people are working in the facility?
So normally the facility is quite autonomous, so we don't really need people in real time, but the whole department is around 20 to 25 people. And we do all stuff from the Earth roaming to the Moon. We have experts not only here, but we also work with people from ESTEC in the Netherlands. And we have people also in Spain or in UK where we do certain analysis. Additionally, we also conduct some consultancy to some companies that might need help on precise navigation products, both in real time and for research purposes, also research institutes. We are really all over the world trying to enhance our navigation.
Thank you very much. On success.
Thank you.
Es folgt nun eine deutsche Zusammenfassung zum Navigation Support Office. In diesem Büro arbeitet IBAN. Dieser Bereich des ESOC arbeitet zu einem guten Teil autonom, etwa 20 bis 25 Menschen sind hier tätig. Dabei arbeiten die ExpertInnen nicht nur im Büro in Darmstadt, sondern auch beim ESTEC in den Niederlanden oder an Einrichtungen im Vereinigten Königreich oder in Spanien. Das Navigation Support Office arbeitet hauptsächlich an der Überwachung der genauen Bahnbestimmungen für verschiedene Satellitennavigationssysteme. Da gibt es inzwischen eine ganze Reihe. Am bekanntesten dürfte das US-amerikanische GPS-System sein, aber die Europäer betreiben mit Galileo auch ein eigenes System. Weitere Systeme sind das russische GLONASS, das chinesische Baidu und das japanische QZSS-System. Das Navigation Support Office kombiniert Daten all dieser Systeme zu einem einzelnen System mit mehreren Quellen. Dafür nutzt man dann über 130 Satelliten. Im Jahr 2028 möchte man den Satelliten Genesis starten. Damit soll das International Terrestrial Reference Frame verbessert werden, die jeweils gerade gültige zentimetergenaue Realisierung des terrestrischen Bezugssystems. Dafür wird man mit diesem Satelliten vier Techniken kombinieren. Das sind die schon erwähnten Messungen mit den Satellitennavigationssystemen, aber auch Entfernungsmessungen per Laser und dazu Langbasisinterferometrie. Die vierte Technik wird mit dem Instrument DORIS bereitgestellt. Hier werden Frequenzverschiebungen aufgrund des Doppler-Effekts gemessen. Mit diesen vier Techniken an Bord von Genesis möchte man die Rotation der Erde genau vermessen. Man würde eigentlich annehmen, dass diese konstant ist, aber es kommt zu Einflüssen durch Lava im Erdinneren und auch durch andere Faktoren. Auch kann es Einflüsse durch die Erdkruste geben und diese Einflüsse können mehr oder weniger schnell ablaufen. IBAN erwähnte dann noch ein weiteres Projekt. Hier geht es um Lunar Pathfinder, einen Kommunikationssatelliten für den Mond. Man möchte auf Dauer satellitengestützte Navigation auf dem Mond ermöglichen. Rover und andere Roboter sollen so ihre Position auf der Mondoberfläche genau bestimmen können. Letztlich möchte man erreichen, dass man etwas Ähnliches machen kann wie auf der Erde. Das IGS-Netzwerk verfügt über mehr als 200 Stationen, deren Daten man in Berechnungen einbeziehen kann. Das Projekt Nova Moon soll ein erster Schritt für einen ähnlichen Aufbau auf dem Mond sein. Hier geht es zum Beispiel um die Genauigkeit von Uhren, weil die Zeit auf Erde und Mond durch gravitative Effekte unterschiedlich schnell läuft. So viel zur Zusammenfassung des Teils zum Navigation Support Office. Der von IBAN erwähnte Satellit Lunar Pathfinder ist ein erster Schritt zum Moonlight-Programm der ESA. Auch Nova Moon gehört dazu. Über das Moonlight-Programm gab es hier im Podcast in Episode 116 schon einmal Interviews mit Daniel Neuenschwander und Alexander Gerst. Die hatte ich beim Internationalen Astronautischen Kongress in Mailand aufgezeichnet. In dem Interview um ESOC hier kamen nun einige Dinge zur Sprache, wie zum Beispiel das terrestrische Bezugssystem, das man verbessern möchte. Das hier ausführlich zu erklären, führte mir in der Zusammenfassung zu weit. Ich habe aber natürlich die passenden Stichworte zum Nachlesen in den Shownotes verlinkt. Ich denke mir auch, dass es zu gegebener Zeit eine eigene Episode zu Genesis und den Zweck der Mission geben wird. Thomas Reiter erwähnte in der Aufnahme im Hauptkontrollraum auch Bodenstationen zur Kommunikation mit Raumfahrzeugen. Diese Bodenstationen gehören zum S-Track-Netzwerk der ESA und auch dieses wurde beim Tag der offenen Tür mit vorgestellt.
Mein Name ist Harald Ernst, ich arbeite bei den Bodenstationen, insbesondere für die Nanosat Ground Station, die ist in Australien, also eine von unseren drei großen Stationen. Und jetzt bin ich hier und erzähle ein bisschen hier über die Bodenstationen, wie wir das Signal von den Satelliten und den Sonden hier runterbekommen.
Ja, ich sehe verschiedene Exponate am Stand. Ihr habt ja so einen kleinen Pavillon aufgebaut. Ich sehe ein großes Rack, ein 90 Zoll Rack auf Rollen. Ich sehe ein Modell von einer großen Schüssel, von einer großen Anlage. Und ihr habt ja noch verschiedene Sachen auf dem Tisch. Was zeigt ihr denn hier so?
Also das große Rack zum Beispiel ist ein Simulator für die Original-JUICE-Mission, die Jupiter-Mission, die man wahrscheinlich woanders hier auch schon gesehen hat. Das war sozusagen das Erste, was gebaut wurde, was zu uns gebracht wurde, damit wir testen können, ob unsere Bodenstation mit dem Satelliten reden können. Also die Kommunikation problemlos funktioniert. Das wurde alles natürlich getestet, bevor es gelauncht wurde. Und das ist so auch unsere typische Art. Wir versuchen uns immer sicher zu machen, dass es keine Probleme mehr gibt nach dem Start.
Hat denn das Rack heute auch noch eine Bedeutung?
Das Rack wird nur noch selten verwendet. Es würde noch für im Extremfall noch mal verwendet, wenn wir Probleme mit unserem großen Simulator haben. Wenn da die Teile kaputt gehen würden, dann würde auch dieses noch mal verwendet, um nachzuprüfen, woher ein bestimmtes Problem kommt. Aber praktisch jetzt im Moment nicht mehr, sonst würde es hier nicht stehen.
Wir haben jetzt außerdem hier ein schönes Modell von einer großen Empfangs- und Senderanlage. Da gibt es ja verschiedene bei der ESA im ASTRAC-Netzwerk. Was für eine ist das?
Das ist jetzt ein Beispiel von unserer großen Deep Space Antenne. Das sind die 34 Meter Stationen. Die sind auf drei Punkten auf der Erde gleichmäßig verteilt, sodass eine Sonde immer eine von diesen drei Bodenstationen mindestens sehen kann. Manchmal auch zwei.
Wir stehen hier vor einem Tisch, wo eben auch verschiedene Exponate sind. Ich würde sagen, was ich hier kenne, sind auf jeden Fall Hornantennen. Ist das richtig?
Genau, das sind Hornantennen. Eine handgroße Antenne, das ist unsere Standardantenne für das X-Band, mit dem wir den meisten Satelliten kommunizieren. Und eine kleine, die ist so groß wie ungefähr der kleine Finger. Das ist dann für die höheren Frequenzen bei ungefähr 30 Gigahertz, mit denen wir jetzt die modernen Satelliten arbeiten, um höhere Daten rundunter zu bekommen oder Messungen über die Atmosphären machen zu können.
Wie sind die dann montiert im Betrieb?
Also im Betrieb sind sie montiert, dass man meistens einen Spiegel hat, der auf sie deutet. Und dann sind sie so armweit entfernt und nehmen das Signal auf oder umgekehrt senden ein solches Signal auf die Spiegel. Die Spiegel leiten es dann hoch zu der Antenne, zu dem zentralen Punkt der Mitte. Der geht auf einen sogenannten Subreflektor. Der verteilt es dann auf die große Antennenfläche und dann wird es zum Satelliten geschickt.
Und dann sehe ich hier noch ein Konstrukt aus, wenn ich es ganz einfach beschreibe, aus schwarzen, nahezu rechteckigen Röhren. Das ist jetzt sehr, sehr einfach beschrieben. Was ist das?
Also das sind sogenannte Waveguides. Die führen das hochfrequente Signal im X-Band in diesem Fall von einer Seite zur anderen. Das Beispiel, was wir haben, ist auch so, das führt es dann um mehrere Ecken und verteilt es dann auf zwei Ausgänge.
Also in diesem Falle funktioniert es als Verteiler.
Genau, entweder Verteiler oder man kann es auch umgekehrt verwenden als Kombinierer.
Hier haben wir noch ein großes Oval mit lauter nahezu quadratischen Öffnungen drin. Das Wort Reflektor steht mit drauf. Was ist das?
Also das ist ein sogenannter dichroischer Reflektor. Und zwar ist der so gebaut, er hat sehr viele kleine Löcher. Die sind aber so klein, dass für unser X-Band, für das große Horn, die Signale, dass das wie ein Spiegel reflektiert wird. Wenn die kleinen Frequenzen kommen, die für das KKA-Band waren, die bei 30 Gigahertz sind, die gehen einfach direkt durch. Und das hat den Vorteil, wir können dann die Signale trennen. Auf der einen Seite dann die X-Band-Signale empfangen und senden und auf der anderen Seite die X-Band-Signale genau empfangen.
Dann haben wir noch ein Gerät, schätze ich mal. Es gibt sehr viele Anschlüsse daran. Was zeigt ihr hier noch?
Also das ist jetzt auch ein alter Demonstrator von einem alten Satelliten. Das ist ähnlich wie das große Rack. Das war der alte Computer von diesem Rack, den wir hatten, um zu testen, ob die Bodenstation mit ihm reden kann oder nicht. Das ist sozusagen die vorige Generation, so vor 10, 15 Jahren. Jetzt haben wir hier im Rack die vor 7 Jahren und demnächst wird dann in unserem Labor sieht man dann da hinten die heutige Generation von den Satelliten, die wir morgen losschicken wollen.
Vielen Dank für deine Zeit. Ich spoilere schon mal, zu S-Track kommt demnächst noch eine eigene lange Episode. Freue ich mich schon drauf und danke dafür.
Gern geschehen.
Für den Tag der offenen Tür hatte die ESA einen Parkplatz zum Veranstaltungsgelände umfunktioniert. Hier gab es ein Bühnenprogramm, Live-Musik und Foodtrucks. Auch den Space Bus sah ich hier wieder. In einem Pavillon stellte sich das ESA-Büro vor. Wer die Kennzeit-Episoden hier im Podcast verfolgt, hat von diesem Büro sicher schon gehört.
Ich bin Henrik Hodam von der Ruhr-Universität Bochum. Dort sowas wie der stellvertretende ESA-Manager und heute eben hier mit dem Stand mit meinen Kollegen hier, um den Kindern was zu zeigen.
Ja, ihr zeigt hier, wie ich sehe, eine ganze Menge. Fangen wir mal an. Also ich glaube, der größte Eyecatcher ist hier so eine kleine, ich würde mal sagen, eine Modelllandschaft. Darüber scheint mir montiert zu sein ein Modell eines Satelliten. Ich sehe einen Monitor, Prozentzahlen. Was macht ihr?
Ja, wir bringen hier die Schüler, die Kinder in Kontakt mit künstlicher Intelligenz. Wir zeigen einen Satelliten, wie du gerade schon gesehen hast, der ein Modell an einer Modelllandschaft aufnimmt von oben, schwebt also auf einer Schiene darüber hinweg und er klassifiziert dieses Bild in Echtzeit in die Oberflächen, die eben zu sehen sind. Das sind eben Wälder, das sind Gebäude, Wasser, Straßen. Das Ganze funktioniert auf Basis einer künstlichen Intelligenz, die darauf trainiert wurde, eben diese Sachen automatisiert zu erkennen. Die Kinder haben eine kleine Schaltfläche, auf der sie bestimmte Sachen ein- und ausschalten können. Sie können also Straßen dazu wählen, Straßen wieder abwählen, Gebäude sich einblenden oder wieder ausblenden oder eben auch Wasserflächen. Und lernen dabei eben, wie eine künstliche Intelligenz genutzt wird, um Satellitenbilder zu klassifizieren. Lernen aber auch die Begrenzung, die Limitation dieser ganzen Sache. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Gag, wenn man eine kleine Ente da und wenn man die Ente zum Beispiel in die Siedlung packt, sieht man, dass die KI die Ente als Haus klassifiziert. Und das ist unser Einstieg, um ein bisschen zu erklären, eine KI kann eben nur das, worauf sie trainiert ist. Diese KI wurde niemals darauf trainiert, eine Ente zu erkennen. Und wir können dann auch noch bestimmte Wahrscheinlichkeiten, je nachdem wie alt die Schüler sind, einblenden. Wie wahrscheinlich erkennt denn die KI Wasserflächen oder eben Bäume. Und da eben auch ein bisschen das Limit von KI klar zu machen. Ne? Dass man sich nicht immer darauf verlassen kann, dass die KI immer das Richtige sagt. Für ältere Schüler haben wir dann noch eine besondere Sache. Die können dann selber eine KI trainieren. Wir haben eine kleine Anwendung programmiert, in der sie selber Trainingspunkte setzen können, Straßen- und Vegetationstrainingspunkte, ein kleines künstliches neuronales Netzwerk trainieren und das dann doch anwenden, eine eigene Karte aufgrund dieses neuronalen Netzwerkes, was sie gerade selbst trainiert haben, erzeugen. Das kommt eigentlich ganz gut an.
Ja, ich sehe auf dem Bildschirm gerade hier so verschiedene Dinge passieren, wo wir gerade das sehen, was du beschrieben hast. Gerade, also man sieht zum Beispiel jetzt Umrahmungen, um Bereiche, wo dann dran steht, Straße um 64%. Das wackelt ein bisschen. Man sieht die Markierung für Gebäude und Bäume. Das scheint im Moment ganz gut zu passen. Gerade war das auch schon mal in ausgefüllten Flächen. Und wenn der Satellit bewegt wurde, dann konnte man sehen, dass sich diese Markierungen mit bewegten. Das geht also ziemlich fix.
Das ist in Echtzeit in der Tat. Ne? Das ist ein bisschen nicht so, wie es bei Satelliten ist. Da laden wir uns die Szene ja immer noch runter oder greifen dem auf Server auf die Szene zu und klassifizieren sie dann. Da machen wir kein Bewegtbild. Ne? Also Satellit arbeitet nicht mit Video. Aber letztendlich zeigt es, wie kraftvoll die KI hier schon ist, ne? Dass wir mit so einem relativ kleinen Rechner in Echtzeit solche Sachen unterscheiden können. Ne? Das ist eben auch eine Sache, die ganz gut klar wird.
Wie reagieren die Kinder?
Die sind eigentlich ziemlich begeistert. Also wir haben das ja für verschiedene Altersgruppen eingerichtet. Die Kleinen sind einfach davon begeistert, dass sie Knöpfe drücken können, dass sie Sachen bewegen, dass sie die Häuser ja auch verstellen können zum Beispiel. Wir haben ja ein künstliches Waldstück, was verstellt werden können. Wir haben einen Teich, der umgebaut werden kann. Und die, wenn man zu viele davon am Stand hat, haben sie bald das ganze Modell umgestellt. Daran haben die eben Spaß. Die anderen haben wirklich Interesse daran, mal wirklich zu sehen, hinter die Kulissen zu gucken, in die Blackbox-KI reinzugucken und zu sehen, wie funktioniert das eigentlich? Wozu braucht man das eigentlich? Und kommt eigentlich sehr gut an. Wir haben das schon das zweite Mal im Einsatz, das erste Mal auf der LPS in Wien, auf dem Living Planet Symposium. Da war es auch schon sehr gut. Und hier ist es eigentlich fast genauso erfolgreich, würde ich sagen.
Ja, ich sehe die Resonanz, die Neugierde hier ist definitiv spürbar. Und ich bin tatsächlich auch versucht zu spielen damit. Also es ist sehr schön greifbar. Wunderbar.
Immer los, tu dir keinen Zwang an.
Ja, die können erst mal. Also, ja. Ich sehe die Ente, glaube ich.
Genau, da sieht man das Problem mit der Ente.
Ich verstehe auch dann, warum es wie ein Haus aussehen könnte. Ja, es ist an dem Haus am ähnlichsten gegenüber allen anderen Objekten.
Aber hier und da denkt sie auch, dass es ein Baum ist. Das ist auch schon passiert, je nach Einfallswinkel des Lichts. Deswegen, ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, wie die Entscheidung da funktioniert, ehrlich gesagt. Aber es ist ein Kuriosum, was sich auf jeden Fall sehr gut als Aufhänger benutzen lässt hier.
Alles klar, dann damit noch viel Erfolg. Ihr zeigt auf diesem Stand aber auch noch andere Dinge. Wer seid ihr denn?
Ich bin Kilian, ich arbeite als wissenschaftliche Hilfskraft am Geografischen Institut in Bochum und bin bei Isero vor allem für die Datenverwaltung und die Webseite zuständig.
Und mein Name ist Johannes Schulz, ich arbeite auch für Isero, auch an der Ruhr-Universität Bochum und ich bin so ein bisschen Mädchen für alles, also auch hier gerade bei so Veranstaltungen tätig.
Ja, Stichwort Veranstaltung, wir haben gerade schon hier das KI-Modell gesehen, ihr zeigt aber noch mehr, was zeigt ihr denn noch?
Also wir haben zum Beispiel jetzt hier auch noch unsere Apps dabei, zum Beispiel jetzt hier die Apps Satellitensysteme, wo man dann verschiedene Satelliten quasi sich anschauen kann, wie sie um die Erde kreisen und auch entsprechende Zusatzinformationen sich anzeigen lassen kann.
Ich greife noch mal eine Sache auf. Was ist denn die Arbeit von Isero? Also warum macht ihr das, was ihr macht?
Unser Ziel ist es, MINT-Themen und den Weltraum am besten in Kombination in die Schulklassen zu bringen. Wir wollen vor allem Lehrkräfte ansprechen, natürlich auch die interessierte Öffentlichkeit und alle, die sich mit den Themen beschäftigen wollen. Aber unser Hauptanliegen ist eben, den Lehrkräften Unterrichtsmaterialien bereitzustellen, die sie sofort nutzen können in allen möglichen Fächern, von Sport über Mathematik bis hin zu Geografie, Physik, Chemie.
Ja, ich war jetzt schon ein bisschen hier am Stand, da ein bisschen zugeguckt. Gerade haben wir gesehen, bei dem KI-Modell gehen sehr die Kinder mit und spielen damit herum. Es gibt ja einen Bereich mit Postkarten. Ich sehe es wie Matthias Maurer, mach's wie Amelie Schönewald, mach's wie Alexander Gerst. Was sprecht ihr damit an? Was bietet ihr da an?
Genau, also diese Postkarten nehmen quasi Bezug auf unser Astronautentraining. Also wir haben auch ein Astronautentraining und da geht es natürlich um sportliche Aktivitäten, Geschicklichkeitsübungen, natürlich aber auch Kraftübungen, die man als Astronaut braucht, aber natürlich auch um den ganzen Ernährungsbereich. Also wie ernähre ich mich gesund, um vielleicht später mal auch auf die ISS fliegen zu können.
Ich sehe auch noch hier Inspiring for the Future. Ich sehe dort so eine Art schematische Grafik einer Rakete. Ihr zeigt also auch theoretische Dinge.
Genau, also wir decken quasi den kompletten MINT-Bereich ab, also Physik, Mathematik, Geografie, Informatik, Chemie, Biologie und haben natürlich aus unterschiedlichen Bereichen auch ganz unterschiedliche Lehreinheiten hier vorgestellt und die decken also auch ganz unterschiedliche Themen in den verschiedenen Fächern halt ab.
Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg, ihr habt hier viel Betrieb, ich nehme euch nicht noch mehr Zeit weg. Nee. Danke für eure Zeit.
Gerne, ciao.
Gerne, danke.
Vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben, mit mir zu reden. Wie immer habe ich in den Shownotes zu dieser Episode Links zu weiterführendem Material zusammengetragen. Da ist dieses Mal viel an Hintergrundmaterial dabei zu den erwähnten Projekten und Missionen. Du findest das und vieles mehr in deinem Podcatcher oder unter aufdistanz.de auf der Seite zu dieser Episode.
Auf Distanz, ganz nah.
Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte euch Lars Naber. Wie immer gibt's hier am Schluss in Auf Distanz ganz nah noch ein paar Kleinigkeiten vom Podcast selber. Die letzte Episode ist noch nicht lange her, darum fällt dieser Teil auch dieses Mal nochmal recht kurz aus. Als erstes möchte ich die Hörer grüßen, die mich beim Tag der offenen Tür beim ESOG angesprochen haben. Es war sehr nett, euch zu treffen und ich hoffe, wir können das beim HörerInnen-Treffen nächstes Jahr nochmal wiederholen. Dann möchte ich natürlich wie immer allen danken, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Seit der letzten Episode gab es Unterstützung von Ralf. Vielen Dank dir. Einen großen Extradank möchte ich in dieser Episode nochmal an Robert in Schweden senden, der bei der Organisation der Interviews in Schweden beim IRF einen großen Anteil hatte. Vielen Dank auch dir, Robert. Ich werde mal schauen, ob ich dieses Jahr noch eine Episode in der Nacharbeit schaffe. Für den Fall, dass nicht, wünsche ich euch nochmal einen guten Start ins Jahr 2026. Kommt gut und gesund rein. In der nächsten Episode geht es voraussichtlich, wie schon angekündigt, um das S-Track-Bodenstationsnetzwerk der ESA. Dafür führte ich schon vor einigen Monaten ein Gespräch beim ESOG in Darmstadt. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.